Momentan ist es ja so, dass viele Familien ihren Weihnachtsbaum aufstellen. Und da gibt es auch diese klassische Krippe, die man in einigen Familien findet. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie so eine Krippe aussehen kann. Das ist so eine klassische Krippe, die man auf dem Weihnachtsmarkt finden kann und die dann man sich besorgen kann, aufstellen kann. Und da sind ganz viele Personen drin. Da sind Maria und Josef mit dem Jesuskind, da sind die Hirten, da sind die drei Könige oder die Weisen. Und das ist so, wo alles zusammenkommt in diesem Krippenspiel oder in dieser Krippenszene. Und wir müssen uns da ein bisschen eingestehen, das ist erst ungefähr, je nachdem, welche Zählart man hat, so Szene 5 von der Weihnachtsgeschichte. Das heißt, es gibt auch Geschichten, die noch davor passieren. Und dieses Krippenspiel ist auch, oder diese Krippenszene ist auch nicht so ganz richtig, denn haben sich die Hirten und die Weisen getroffen? Davon wird eigentlich nicht berichtet. Die Weisen waren wahrscheinlich ein paar Tage später erst da. Ich hatte letztes Jahr schon eine Predigtreihe darüber gemacht, über die Geschenke der Weisen, und dass es doch ein bisschen anders ausgesehen ist als das, was uns so beigebracht worden ist. Und dass es überhaupt drei Weise gewesen sind, man weiß es nicht. Vielleicht waren es auch nur zwei, vielleicht waren es vier, aber sie haben auf jeden Fall drei Geschenke gebracht. Jede dieser Figuren, die in der Krippe vorkommt, die hat ihre Geschichte, ihre Szene davor oder auch danach. Da sind Maria und Josef, die auch Begegnungen mit Engeln hatten und dann sich auf den Weg nach Bethlehem gemacht haben, sozusagen Szene 1. Dann gibt es noch ein paar andere Geschichten, die man noch dazu zählen könnte, die mit Zacharias und Elisabeth, die Begegnung der beiden schwangeren Frauen, Maria mit ihrer Cousine Elisabeth, die den Johannes, den Täufer, im Bauch gerade noch hatte, die währenddessen auch schwanger gewesen ist. Also es gibt so verschiedene Szenen, und da sind auch die Hirten. Die Hirten, irgendwie ganz normal, dass sie dazukommen, irgendwie alles schon da gewesen. Das ist irgendwie nichts Besonderes, dass die Hirten da sind. Und heute wollen wir uns mal mit der Geschichte der Hirten beschäftigen, warum es doch ganz besonders ist, dass die gerade bei der Krippe auftauchen. Und dazu lesen wir einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihre Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, und die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. Ihr habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von dem himmlischen Heerscharen umgeben, und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria und Josef, das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Wie gesagt, dieses Bild der Hirten ist irgendwie gewohnt für uns. so an der Krippe. Überhaupt die Krippe, so wie wir sie kennen, so wie wir sie uns vorstellen, ist vielleicht doch nicht so gewesen. Wenn man so die Landschaft sich um Bethlehem anguckt, da hat man Ställe gefunden und die sahen nicht so aus wie so ein Holzgestell, so ein Holzhäuschen, sondern es waren eher Höhlen in Felsen, wo es dunkel war, wo es modrig war. Und dort ist Jesus geboren und die Hirten tauchen da plötzlich auf, aber es ist ungewohnt. Aber wir kennen das durch die Krippenspiele, die wir ganz oft schon gesehen haben, auch von den Kindern. Wir kennen das, wenn wir selber die Bibel lesen, wir lesen darüber schnell hinweg, was ist daran denn noch Neues da zu erkennen? Ist doch nichts Außergewöhnliches. Aber dass die Hirten vorkommen in dieser Geschichte, ist etwas Besonderes. Warum? Warum sind die Hirten gerade so besonders in dieser Geschichte? Wenn wir uns das Alte Testament einmal so anschauen und da das Hirtenbild sehen, dann ist das erstmal was ganz Normales. Wir denken, der Hirtenberuf, der wird hochgehalten, weil Gott oft auch als Hirte verglichen wird. Aber wenn man den Beruf selber sich anschaut, dann war der Beruf verpönt. Also die Leute wollten eigentlich mit Hirten nichts zu tun haben. Das war so ein 24-Stunden-Job von den Hirten und die verbrachten die meiste Zeit mit ihren Schafen und deswegen rochen sie auch wie ein Schaf oder wie eine Ziege. Also waren sie nicht so angenehme Zeitgeister, mit denen man gerne Gesellschaft hatte, weil sie unangenehm rochen. Auch hatten sie einen niedrigen Stand in der Gesellschaft. Sie verdienten nicht viel. Sie waren wenig in den Dörfern unterwegs, hatten wenig soziale Kontakte. Sie schliefen draußen, auch nachts. Und dann ist es auch noch so, dass sie sich selber, wenn man so von den ganzen Vorschriften, religiösen Vorschriften das so gesehen hat, machten sie sich auch täglich unrein. Also wenn man so mit so einem Schaf zu tun hat, dann ist es ja nicht so, dass die auch ganz sauber sind. Sondern die machen ja auch irgendwo mal hin und da klebt was am Fell, das machen die Hirten dann weg und dann haben die das auch an den Händen. Und das ein oder andere Schaf wird auch irgendwann mal ein Kalb geboren haben und dann wird das auch irgendwie der Schäfer wird da auch ein bisschen geholfen haben. Das heißt, er kommt auch irgendwie mit Blut in Kontakt, das macht rituell unrein und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Vorschriften, die es auch in der damaligen Zeit gab, um an religiösen Kulten teilzunehmen, konnten die Hirten nicht einhalten. Also sie waren mehr oder weniger nicht im Tempel, sie waren nicht in der Synagoge, sie waren eigentlich nirgendwo. Und dann kam ihnen noch der Ruf hinterher, sie wären Betrüger und Räuber, sie würden hinterhältig sein und deswegen durften sie noch nicht mal vor Gericht als Zeuge aussagen. Das heißt, wenn sie irgendwas beobachtet haben, dann war das letztendlich egal. Sie durften nicht aussagen. Hätten sie eine Straftat beobachtet, muss man nicht weiter reden. Die Hirten, mit denen kann man nicht reden. Also Hirten waren Menschen, die erstens nicht wirklich in Kontakt mit Gott kommen konnten, weil sie einfach an diesen Zeremonien und an den Ritualen nicht teilnehmen durften. Und deswegen hatten sie auch nicht wirklich viel mit Gott zu tun. Und ich glaube, diese Hirten haben dann auch nicht mit Gott in ihrem Leben gerechnet. Weil wo rechnet man denn eigentlich mit Gott? Man rechnet ihn doch da, wo rituelle Handlungen stattfinden, im Tempel. Also die Hirten, die rechneten nicht mit Gott. Und es gibt Menschen auch heute, die nicht mit Gott rechnen. Die dann sagen, ich bin nicht gut genug für Gott und deswegen kommt er nicht zu mir, deswegen greift er nicht in meinem Leben ein. Man könnte sogar in der Weihnachtszeit so sagen, ich war nicht brav genug und deswegen kriege ich kein Geschenk von Gott. Ich bin zu weit weg, ich habe zu viel gesündigt. Und ich weiß auch im Gespräch mit Jugendlichen, die ja christlich aufgewachsen sind, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die dann auch irgendwann mal so an den Punkt kommen und fragen, bin ich nah dran oder bin ich nicht nah dran an Gott? Was gehört noch dazu oder brauche es noch irgendetwas, damit ich noch näher kommen kann zu Gott? Gibt es da noch irgendwas Besonderes, was ich machen muss, damit ich eine wirkliche Beziehung zu Gott eingehen kann? Es gibt auch Menschen, die sagen, wenn es einen Gott gibt, dann interessiert er sich doch gar nicht für mich. Das ist irgendwie so ein alter Mann oben im Himmel, der interessiert sich überhaupt nicht für die Welt, der lässt die Menschen hier auf der Welt alleine. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann lacht er sich so ins Fäustchen. Gott hat keine Zeit für mich. Das ist vielleicht auch so ein Mensch, der dann sagt, genau deswegen rechne ich auch nicht mit Gott in meinem Leben. Und dann gibt es auch Menschen, die sagen, ich brauche Gott nicht. Denn was habe ich schon mit Kirche am Hut? Was habe ich mit Religion an sich am Hut? Was soll ich da? Ich bin mein eigener Herr. Und damit rechnet man eher mit sich selber als mit Gott. Und ich kann mir vorstellen, die Hirten hatten vielleicht ähnliche Gedanken. Die sagen, Gott interessiert sich nicht für mich. Oder ich bin nicht gut genug für Gott. Oder vielleicht waren sie schon so weit und sagten, ich brauche Gott gar nicht. Unser Leben hat doch vorher auch ganz gut funktioniert ohne Gott. Und doch plötzlich auf einmal, völlig unerwartet, erscheint diesen Hirten ein Engel. Und er hatte eine tolle Botschaft für sie. Und der Engel kommt zu denen, die glauben, sie können nicht zu Gott kommen. Der Engel kommt zu denen, die nicht wirklich religiös sind. Und der Engel kommt zu denen, die vielleicht glauben, Gott interessiert sich nicht für mein Leben. Also der Engel kommt zu denen, die mit Gott nicht rechnen. Und die Hirten haben dann Angst. Sie haben so richtig Angst. Weil plötzlich ist da etwas in ihrer Mitte. Auf einmal, ohne Vorankündigung, ist da etwas da. Von jetzt auf gleich. Ein Engel ist da. Und es ist hell. Sie werden geblendet. Und Angst macht sich breit. Denn die Nacht wird zum Tag, wenn der Glanz des Herrn diesen Engel umhüllt. Wenn wir uns das jetzt mal so bildlich vorstellen, dann müssen wir da vielleicht auch abkommen von so einem Bild eines Engels, der so klein ist. So, wir haben das ja in unserer Kultur so, so, dass wir manchmal so denken, da sind so kleine nackte Babys, die mit Flügeln, vielleicht haben die noch einen Schurz um oder so, aber ja, die sind so süß, da mag man eigentlich eher so reinkneifen in ihre Wangen. Und das ist dem nicht so. Also wenn wir da nochmal ein bisschen ins biblische Bild gucken, wie man auch im AT Engel beschreibt, dann ist das ganz anders. Das sind nicht so kleine Babys, die irgendwie so winzig sind, die man gerne auf dem Arm halten möchte, die vielleicht irgendwie so lockiges Haar haben und einen anlächeln. Wenn wir uns mit dem Alten Testament beschäftigen, dann sind da Engel, die sind plötzlich übernatürlich da, haben vielleicht eine menschliche Gestalt. Zum Teil sind sie mit Rüstungen da, tauchen auf, haben Schwerter in der Hand, die zum Teil auch brennen. Sie sind Boten Gottes, haben eine Botschaft. Und wir müssen uns vorstellen, die Botschaft, die Engel ausrichten im Alten Testament, es waren zum Teil auch gute Botschaften. Aber es waren auch zum Teil nicht so gute Botschaften. So, und wenn die Hirten ein bisschen Kenntnis hatten von der Tora damals, dann wussten sie, ein Engel, der bringt nicht immer nur eine frohe Botschaft, sondern der bringt manchmal auch eine Gerichtsbotschaft. Also kriegen sie Angst. So richtig Angst. Denn so ein Engel, wenn der Gericht ankündigen sollte, und ich bin jetzt nicht so der Religiöse, der regelmäßig an den Gottesdiensten teilnimmt oder so, oh, was wird der mit mir machen? Und wenn wir da nochmal ganz tief in den Text reingucken, in den Originaltext, der Text wurde ja in Griechisch geschrieben, da muss man auch kein Griechisch-Experte sein oder so, man muss auch nicht irgendwie Griechisch gelernt haben oder Theologie studiert haben, um das zu verstehen. Da steht nämlich ein Wort, das versteht jeder, was die Hirten hatten. Da steht nämlich Megaphobie. Die hatten mega Angst. Der Glanz des Herrn war nämlich da. Und Gott nutzte sein ganzes Spektrum an, ich nenne es mal Special Effects, also die ganze Herrlichkeit Gottes war plötzlich da. Die Nacht wurde zum Tag. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn die jetzt wirklich mega Angst haben, Megaphobie, und das ist sozusagen das Extremste, was man schreiben kann in einem Text, Megaphobie, das heißt letztendlich Todesangst, dann wird der ein oder andere da vielleicht auch in die Hosen gemacht haben. Und die Schafe werden wahrscheinlich außer Rand und Band gewesen sein, vielleicht hat auch das ein oder andere Schaf eine Spontangeburt hingelegt, aber die werden auf jeden Fall in die Knie gegangen sein. Die waren wahrscheinlich stocksteif oder bereit wegzulaufen. Was geht in diesen Köpfen nun ab? Also, da sind nun diese Hirten, die Herrlichkeit Gottes umstrahlt sie, Angst hat sich breit gemacht und die Hirten müssen dann wahrscheinlich auch eingestehen, wenn sie den perfekten Gott oder diesen Glanz des Gottes sehen und erkennen, dass ihr Leben nicht gerade tadellos gewesen ist. Auch Dunkles in ihrem Leben wurde offenbar. Ich stelle mir vor, dass da der eine Hirte vielleicht so denkt, oh, so ein Käse, hätte ich letzte Woche den einen doch mal nicht ums Ohr gehauen. Da habe ich dem das Schaf ein bisschen teurer verkauft. Oder sagt der eine oder denkt, oh Mist, ich habe zu Hause doch noch so eine Aschera im Schrank stehen, also so ein Götzen. Also nicht so gut. Und dann sagt der eine, ah, das habe ich jetzt davon, dass ich mich mit XY zerstritten habe und jetzt kommt der Herr und will mich da richten. Oder kommt vielleicht, oh, hätte ich mich doch mal ein bisschen mehr angestrengt und wäre mal in den Tempel gegangen. Hätte ich mich mal halt ein bisschen gewaschen, mal 2 Wochen keinen Dienst gemacht, Urlaub gemacht und dann wäre ich in den Tempel gegangen. Und da stehen nun diese Hirten mit ihrer Megaphobie und der Engel spricht und da können wir auch wieder ins Griechische gehen, da steht nämlich mega Freude. Er bringt mega Freude. Habt keine Angst, ich bringe mega Freude. Und zwar nicht nur für irgendwann, sondern für heute. Da steht heute. Heute könnt ihr euch freuen. Und nicht irgendwann anders, heute. Und nicht irgendwer soll sich freuen, ihr dürft euch freuen. Er sagt, euch ist frohe Botschaft gekommen. Euch ist mega Freude verkündet worden. Und zwar kommt ein Retter, ein Christus, ein Herr kommt. Der Retter. Und da müssen wir uns vorstellen, wenn die gerade mit Gericht rechnen, dann sagt der Engel, es kommt kein Richter, es kommt ein Retter. Es kommt kein Richter, es kommt ein Befreier. Es kommt jemand, der erlösen will. Und das ist Christus. Das ist der Messias. Und das bedeutet, das ist der Gesalbte, der eine Königsherrschaft hat. Und dieser König ist nicht irgendjemand, sondern es ist der Herr. Es ist Adonia. Der Adonai. Der wirklich der Herr ist, also wenn wir Adonai lesen, Herr, also in einigen Bibeln wird das groß gedruckt, so, ne? Alles in Großschrift. H, E, R, R, alles groß. Oder in der Elberfelder nur das H und das E groß und dann R, R klein. Das bedeutet, im eigentlichen Sinne stand da mal im Hebräischen Jahwe. Und die Juden hatten so viel Ehrfurcht vor diesem Namen Jahwe, dass sie den nicht ausgesprochen haben. Und deswegen haben sie, wenn sie das vorgelesen haben, dann haben sie nicht Jahwe vorgelesen, sondern Adonai. Und als dieser wird gerade Jesus bezeichnet. Euch ist heute Jahwe geboren worden. Und die Hirten mussten auf mehrfache Weise dann erschrocken sein. Erstens, heute sind diese ganzen Prophezeiungen, die uns die Priester und so angekündigt haben, die sie vorgelesen haben, wo wir gelehrt worden sind, die sind plötzlich heute in Erfüllung gegangen. Das, was vor 700 Jahren ein Prophet gesagt haben, wird heute in Erfüllung gehen. Zweitens sind sie wahrscheinlich auch erschrocken, weil es gab ja einen Kaiser, Augustus, zur damaligen Zeit. Und der wurde im ganzen Volk, also in seinem ganzen Reich, als der Retter bezeichnet. Es gibt eine Inschrift in der Türkei, die sagt, oder da steht, der Geburtstag des Gottes Augustus. Müssen wir uns vorstellen, die haben ihn als Gott verehrt. Des Gottes Augustus war der Beginn der guten Nachricht, also der frohen Nachricht für die Welt, die durch ihn kam, weil er inneren Frieden im Römischen Reich gebracht hat. Es gab keine Bürgerkriege mehr. Er hat das Reich ausgeweitet und er hat es stabilisiert. Und ihm haben ganz viele dafür als den Retter gefeiert. Und jetzt kommt da plötzlich jemand anderes und der ist der Retter. Steht im totalen Kontrast zum Kaiserkult des Römischen Reiches. Und da ist dann jemand anderes, der diesen Titel in Anspruch nimmt. Und zuletzt waren sie sicherlich schockiert, weil Gott selbst in die Welt kommt. Gott ist da. Wo erwartet man eigentlich so jemanden? Ein Retter, ein Christus, ein Herr? Vielleicht im Palast, vielleicht sogar im Tempel, da wo die religiösen Kulte stattfinden, vielleicht an einem ganz, ganz besonderen Ort. Aber es passiert bei den Hirten. Es passiert gerade bei den Hirten. Und dann, wenn sie das so hören, ja, der Retter, der Christus, der Herr kommt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da plötzlich etwas aufbricht. Diese Sehnsüchte, die in einem Menschen sind, nach Befreiung, nach Frieden, nach Freude, kommen plötzlich hervor. Eine Euphorie kommt auf. Und das bietet Christus an. Und das auf eine Art und Weise, die die Hirten vielleicht nicht so erwartet haben. Die Hirten waren vom sozialen Stand her ja eigentlich niedrig. Von den religiösen Vorschriften waren sie, ja, konnten sie gar nicht beachten. Sie konnten gar nicht dran teilnehmen an religiösen Kulten. Und das hat Gott, Jesus, mit einem Mal erstmal ausradiert. Sie waren plötzlich mitten in Gottes Herrlichkeit drin. Sie waren plötzlich da. Aber Gott bietet noch mehr. Denn wenn Gott von Frieden spricht, dann spricht er auch von der Befreiung vom endgültigen Tod hin zum ewigen Leben, Frieden mit Gott und Freude bei Gott zu sein. Bist du jemand, der sich vielleicht auch nach diesen Dingen sehnt? Und damit meine ich jetzt nicht so diesen Weltfrieden, den wir uns auch herbeisehnen, dass Kriege auf dieser Welt aufhören, dass Menschen aufhören, miteinander zu streiten, sondern ich meine das ganz persönlich für dich in deinem Leben. Suchst du Frieden in deinen Beziehungen? Sehnst du dich danach? Sehnst du dich nach Freiheit? Freiheit von dem, was dich bisher geprägt hat, von den Verletzungen, die du im Laufe deines Lebens erhalten hast oder von Bindungen, die dich fesseln? Sehnst du dich nach wirklichem Leben, nicht nur nach Überleben in dieser Welt, sondern nach Leben bei Gott, versöhnt sein mit Gott und eine Perspektive zu haben in die Ewigkeit? Also die Hirten, die nicht in den Tempel konnten und durften, standen nun neben Jesus. Sie standen neben Gott. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Keiner traute den Hirten und sie wurden nicht als Zeugen zugelassen. Aber Gott traute ihnen etwas zu. Und sie waren die ersten Zeugen. Die ersten Zeugen der Weihnachtsgeschichte. Das waren die Hirten, die mit Gott nicht gerechnet haben. Und so standen sie nun in dieser Szene 5 an der Krippe bei Gott. Und sie mussten nicht wirklich zu ihm kommen, sondern Gott kam zu ihnen. Er kam in diese Welt. Er kam in ihre Alltagswelt, könnte man sagen. Da, wo der Stall ist, da, wo sie sich bei schlechtem Wetter mit ihren Schafen vielleicht mal so hineinbegeben haben. Dort war Jesus in der Dunkelheit, da, wo es modrig gewesen ist, feuchte Luft in einem Felsen, lag er da in einer Krippe, in der Welt der Hirten. Und dort haben die Hirten Frieden gefunden. Frieden, den die Welt so nicht bieten kann. Martin Luther hat gesagt, die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das ewig bleibt. Dieses Geschenk von der Geburt Jesu Christi bleibt ewig und es gilt auch heute noch. Und wenn du Frieden suchst, nicht nur vor 2000 Jahren ist das möglich, sondern es ist heute möglich. So lasst uns zusammen einmal beten, weil das ist die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen und seinen Frieden zu suchen. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass die wir nicht zu dir kommen konnten, dass du einfach herabgekommen bist, dass du den Himmel für uns aufgegeben hast und dass du dann eine Begegnung mit uns gesucht hast. Hab Dank dafür und hab Dank dafür, dass du Frieden machst zwischen dir und mir, zwischen uns und dir. Hab Dank dafür, dass da nichts mehr zwischen uns steht, sondern dass wir nun eine Beziehung zu dir haben können. Und ich möchte dich bitten, dass was uns noch hindert, ganz bei dir zu sein, dass du das aufräumst. Diese Bindungen oder diese Fesseln, die wir noch haben, diese Zweifel oder aber auch diese Gedanken, wir seien nicht gut genug für dich, dass du sie uns nimmst und dass du uns dann in deine Arme schließt. Hab Dank nochmal für das, was du getan hast und hab Dank für Weihnachten, für diese Weihnachtsgeschichte und die Weihnachtsbotschaft und lass uns diese annehmen. Lass uns die nicht vergessen. Lass uns nicht einfach darüber hinwegsehen und sagen, es ist ja nur Weihnachten, sondern lass es uns wirklich zu einem persönlichen Geschenk werden. Amen.